Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Unterm Teppich ist kein Platz mehr. Und gemeinsam mit Tomke sitze ich hier in unserer Praxis in Oldenburg. Hallo! Und aktuell nehmen wir Folgen auf zum Oberthema Trennung. Und die heutige Folge widmet sich der Überschrift Trennung mit Kindern, was Eltern wissen sollten, aber selten besprechen. Hast du eine Idee, Tomke, warum wir uns diesen Titel ausgesucht haben?
Ja, weil das häufig Thema ist.
Ja,
und
ist
ja, in Trennungsgesprächen oder wenn eine Trennung mit im Raum steht, ja auch etwas ist, was viele Eltern beschäftigt. So, ich würde sagen, der Regelfall ist ja, dass wenn sich für eine Trennung entschieden wurde, dass auch der Wunsch da ist, das für die Kinder gut zu machen. Wäre so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also das ist auf jeden Fall super oft Thema, wenn dann in der Paartherapie oder in der Paarberatung manchmal der Punkt kommt, wo die Paare dann merken oder einer aus der Partnerschaft eine irgendwie merkt, okay, partnerschaftlich geht's hier nicht weiter. Aber wir haben ja Kinder.
Mhm.
Und dann kommt immer so die Frage, was wäre jetzt wichtig? Worauf sollten wir achten? Wie sagen wir es den Kindern?
Mhm.
Genau.
Ja, und häufig finde ich, schwingt schon auch mit, dass auch gerade das Gespräch mit den Kindern dann verständlicherweise gerne ein bisschen vielleicht erstmal vermieden wird, nach hinten geschoben wird und da ja auch viele Gefühle, Emotionen eine Rolle spielen. Ich würde sagen, das ist so der Hintergrund, warum wir uns das überlegt haben. Und dazu haben wir gedacht, dass wir nochmal mit dem Fallbeispiel quasi weitermachen, was wir in der letzten Folge auch aufgegriffen haben. Nur eben dieses Mal mit dem Fokus auf die Kinder. Und für alle, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben oder es nicht mehr parat haben, geht's bei dem Paar, also bei dem Fallbeispiel, das ein fiktives, ausgedachtes Fallbeispiel ist, das sind keine echten KlientInnen aus unserer Praxis. Sondern das ist
nur
konstruiert.
Ja, es ist wirklich nur beispielhaft.
Genau, sind Elisa und Per. Elisa ist 43, Per 47. Elisa arbeitet als Sozialpädagogin, Per als Polizist. Beide haben gemeinsam zwei Kinder. Die Tochter ist 13, der Sohn ist 11. Die sind seit 15 Jahren verheiratet, seit 18 Jahren ein Paar. Und ja, ausschlaggebender Punkt für die Paartherapie war, dass Elisa die Trennung ausgesprochen hat und Per das erst nicht so akzeptieren wollte. Genau. Und hinzu kommt, dass Elisa sich schon länger nicht in ihren Bedürfnissen gesehen, verstanden, gefühlt hat. Per eher so ein auf rationalen, schnellen Lösungen unterwegs ist. Genau. Und dass Elisa einen anderen Mann kennengelernt hat, der das aus ihrem Empfinden heraus alles auffängt, sie sich verstanden fühlt. Genau.
Ja, und die Idee der heutigen Trennung ist, wir spulen quasi 1, 2, 3 Sitzungen vor.
Mhm.
Und es ist rausgekommen, dass Elisa die Trennung nicht nur ausgesprochen hat, sondern auch wirklich umsetzen möchte. Und Per in den Sitzungen auch so langsam das versucht hat und vielleicht auch geschafft hat zu akzeptieren, zumindest erstmal hinzunehmen. Und jetzt in dem aktuellen Termin sozusagen soll es darum gehen, wie gehen wir jetzt mit den Kindern um? Wie gesagt, die Tochter ist 13, der Sohn ist 11.
Mhm.
Ist ja vielleicht auch gar nicht so ein ganz leichtes Alter. Wir haben ja schon auch eine starke Meinung und eine starke Sichtweise aufs Leben,
mhm,
so in Richtung Pubertät. Genau, und wir haben uns so überlegt, wir starten mit einer Frage, die wir einem Paar in der Sitzung auch so stellen könnten, optional. Und die Frage wäre, was glaubst du, was die Kinder in diesem Moment erleben? Also wenn ein Paar jetzt hierher kommen würde, Elisa und Per sitzen jetzt hier und heute soll es um die Kinder gehen, dann wäre das tatsächlich eine sogenannte zirkuläre Frage, um die Perspektiven reinzuholen der Personen, die beteiligt sind, aber eben nicht im Raum sind und so neue Blickwinkel zu ermöglichen. Und sonst ist man ja selber vielleicht auch so in seinem Leid und in seiner großen Lebensveränderung, in so einer Trennung, dass das links und rechts so ein bisschen hinten runterfällt. Und dafür wollen wir hier auch den Raum geben, die anderen Perspektiven der beteiligten Personen reinzuholen. Und jetzt sitzt hier nicht Elisa und Per sitzt hier auch nicht. Aber wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Tomke, was glaubst du, was die Kinder in diesem Moment erleben? Was könntest du dir vorstellen?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie richtig, richtig viel gerade erleben. Dass die sehr wahrscheinlich, wäre so meine Idee, die mir so spontan kommt, den Konflikt sozusagen, würde ich das mal zusammenfassen, zwischen den Eltern schon in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht richtig einordnen konnten. Aber sowas wie ja, Atmosphäre wahrgenommen haben, Spannung wahrgenommen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die gerade viel Unsicherheit erleben. Vielleicht entdecken die gerade auch die Beziehung, also die Geschwisterbeziehung ein bisschen neu und intensiver, wenn man so zusammen im Boot sitzt. Kann das ja manchmal auch passieren, dass sich die Geschwisterebene dann intensiviert. Sowas könnte ich mir vorstellen. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die viele offene Fragen haben, Unsicherheiten, Ängste vielleicht auch. Und gerne wissen wollen, woran sie sind, auch wenn sie vielleicht vor dem Ergebnis ein bisschen Angst haben, weil das nicht das ist, was sie sich wünschen würden.
Ja.
Wäre so das, was mir intuitiv kommt.
Ich finde das in der Beratung immer besonders schön, mit so zirkulären Fragen diese Perspektiven reinzuholen. Und da sozusagen das auch mal so ein bisschen zu fokussieren, also weg von den eigenen Emotionen, Gedanken, hin zu dem, was die Kinder erleben gerade emotional. Und das sozusagen reinzuholen, um da auch sozusagen einer sogenannten Parentifizierung vorzubeugen. Also so klar zu machen, okay, wer hat wo die Verantwortung und was bedeutet diese große Lebensveränderung jetzt nicht nur für euch als Paar, sondern vor allen Dingen primär für die Kinder, ne? Weil in der Regel ist es ja so, die wenigsten Paare, die ich jetzt hier kennengelernt habe, nutzen das sogenannte Nestmodell, also dass die Kinder in einem Zuhause bleiben und die Eltern wechseln sozusagen, sondern, also die meisten Paare, die sich getrennt haben, die ich hier erlebe, die nutzen das Wechselmodell. Da sind die Kinder dann mehr oder weniger gleich aufgeteilt, mal hier, mal da. Und das ist natürlich eine riesen Lebensveränderung, wenn man sich das mal vorstellt. Man müsste alle 2 Wochen oder ich kenne auch ein Paar, die machen immer eine Woche hier, eine Woche da, eine Woche hier, eine Woche da. Also die Kinder kommen nie an. Die sind quasi immer Reisende. Wenn man sich das nochmal so vorstellt, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also Mama und Papa sagen, wir trennen uns. Okay, was heißt das? Muss ich mich jetzt entscheiden? Will ich zu Papa, will ich zu Mama? Was ist mit der anderen Person? Wie geht's denen eigentlich? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Und die Erfahrung, die ich hier gemacht habe und auch in meinem Job vorher in der Frühförderung war oft, dass die Kinder mit dieser Entscheidung der Eltern, sich zu trennen, häufig einen ganzen Schritt weiter erwachsen werden mussten. Und zwar sehr, sehr plötzlich.
Ja, und auch ganz schön viel loslassen müssen, ne? Obwohl sie sich nicht freiwillig dafür entscheiden. Und das ja in dem Fall auch im Alter von 11 und 13 Jahren ist es ja auch ein anderes Loslassen als im späteren Entwicklungsverlauf zum Beispiel.
Ja.
Und die müssen ja ihr gewünschtes, bekanntes Familienkonstrukt loslassen.
Genau. Und ich glaube, was man bei den beiden auch nicht vergessen hat, ich meine, die Tochter ist jetzt 13, das ist ja so im Alter von meiner Tochter circa. Und die erlebt das ja gerade zu Hause. Die sind natürlich unheimlich viel mit Freunden unterwegs. Und jetzt ist das Wetter auch noch schön, dann gehen die ins Schwimmbad oder an den See oder hängen irgendwo rum. Und sie wissen, wenn sie nach Hause kommen, in der Regel ist da irgendjemand. Es gibt so dieses eine Nest, wo wir uns sozusagen alle immer wieder einfinden, wo man sein Zimmer hat, das eine Zimmer, es ist das eine Zuhause. Und bei Paaren zum Beispiel, die ich in der Trennung begleitet habe, wenn dann so Kinder in der Pubertät oder zu Beginn der Pubertät waren, habe ich das auch immer noch mal wieder mit reingeholt. Erinnert euch mal dran, wie war das mit 13, 14, 15, 16? Wenn dann zum Beispiel der Vater oder die Mutter auszieht und in eine Wohnung zieht und dann sagt, ja, wir haben aber ja nur 3 Tage in der Woche und dann möchte ich auch, dass du da bist. Mhm. Das ist gar nicht das Bedürfnis des Kindes. Also nicht immer. Es gibt bestimmt Kinder, für die das so ist. Aber die, die ich jetzt hier so begleitet habe, da war dann zum Beispiel häufig ein Konflikt, dass in dem Fall war das der Vater, an die ich gerade denke, der dann gesagt hat, es ist so schade, ich sehe mein Kind gar nicht mehr, jetzt wo ich ausgezogen bin. Ich habe irgendwie wenig Kontakt. Und dann habe ich gesagt, ja, weil versuch dich da mal reinzufühlen. Es kommt eine neue, mit der Pubertät kommt ja quasi ein neues Gefühl im Außen dazu. Eine neue Selbstwirksamkeit wird erlebt mit Menschen, die nicht zu deiner Familie gehören, aber die sich manchmal wie Familie anfühlen.
Ja, und die eine unheimliche Ressource darstellen können, vor allem für so schwierige Zeiten wie eine Trennung der Eltern.
Genau.
Na, also es kann ja unheimlich stärkend sein, da vielleicht auch einfach mal auszubrechen, ob sei es vielleicht auch mit Blick auf Loyalitätskonflikte, Parentifizierung, was auch immer, da einfach mal auszusteigen und zu denken, so, und hier bin ich mit meinen Freundinnen zusammen und habe einfach eine gute Zeit. Kann mich vielleicht auch einfach mal auskotzen darüber, wie scheiße ich eigentlich das Verhalten meiner Eltern finde.
Genau.
Und wie scheiße das ist immer, oder wie anstrengend das ist immer, jede Woche zu wechseln. Und nur weil die sich getrennt haben, da kann ich ja gar nichts für.
Genau, und wenn jetzt Elisa und Per hier sitzen würden, würde man das wahrscheinlich auch genauso mit denen mal erörtern. Ne? Mhm. Welche Ängste haben eure Kinder? Was könnt ihr euch vorstellen?
Wie stellen was für offene die sich, Fragen?
Ja, wie stellen die sich vielleicht jetzt auch die Zukunft vor, die nächste Zukunft? Also gibt es vielleicht auch besondere Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, auf die besonders Rücksicht genommen werden sollte?
Mhm. Ich finde auch, was ich auch schon häufiger mit Paaren gemacht habe, wenn das Thema ist, ist halt auch so Aufstellungsarbeit, zum Beispiel mit dem Familienbrett, um auch vor allem diesen Perspektivenwechsel nochmal mehr mit reinzuholen, ne, und sich da nochmal besser in die Kinder hinein zu versetzen. Genau, und da finde ich, kann man mit einem System oder Familienbrett sehr gut arbeiten, weil das nochmal so ein bisschen intuitiver ist und nicht so analytisch rational, sondern da ja auch so ein bisschen mehr Gefühle und Emotionen hervorgeholt werden können, was ja das Verständnis auch nochmal sensibilisieren kann.
Ja, und du dissoziierst sozusagen so ein bisschen, ne? Also du visualisierst es und holst es quasi raus aus den Personen und machst es anschaubar und besprechbar und vielleicht auch veränderbar.
Genau. Und Dynamiken so nochmal, finde ich, greifbarer werden, was sonst so ein bisschen, dafür ist die Methode ja auch so ein bisschen da, um Unbewusstes bewusst zu machen. Und genau, da arbeiten wir dann ja mit dem Systembrett, also einfach mit einem Brett, was wir auf den Tisch legen. Und dann können die KlientInnen, in dem Fall Elisa und Peer beispielsweise, ja jeder eine Figur für sich aussuchen und die aufstellen und erstmal gucken, was ist vielleicht auch so das Thema zwischen den beiden. Dann kann man die Kinder, können die dazu aufstellen und dann kann man sehr gut in die einzelnen Rollen sozusagen gehen und nochmal mehr, um dann nochmal für mehr Verständnis zu sorgen, für mehr Perspektiven und auch für Handlungsoptionen ableitend, finde ich.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe das vor kurzem mit einem Paar auch gemacht, die hier ihre Trennung sozusagen begleiten lassen. Und dann haben wir nicht nur die Personen selbst aufgestellt, sondern die verschiedene Persönlichkeitsanteile der Personen. Ja. Also zum Beispiel mal geguckt, okay, es gibt so einen Erwachsenenanteil, es gibt einen kindlichen Anteil, es gibt einen Elternanteil. Und in welchen Situationen ist was davon eigentlich wie aktiv? Und da gab es auch eine ganz schöne Situation, dass den Eltern so klar geworden ist, bei bestimmten Themen, die aufs Brett dazukommen, also wenn man dann noch ein Thema stellt oder auf eine Karte schreibt und dazulegt, switchen sofort die Persönlichkeitsanteile. Und was bedeutet das dann für die Kinder? Also wenn Mama nicht mehr klar ist oder wenn Papa sagt, also wenn sie jetzt ihre Grenzen aufzeigt, dann mache ich das jetzt auch und oder wenn du schießt, kann ich auch schießen. Mhm. Das sind ja manchmal so so sehr verletzte Anteile, die dann da sprechen, die finde ich im ersten Schritt sehr, sehr nachvollziehbar sind. Mhm. Da spricht ja eine große Traurigkeit auch oft oder
großer Schmerz, ne?
Genau. Das finde ich nachvollziehbar und ich finde es sehr verantwortungsbewusst, das hier mit in die Sitzung zu bringen und es besprechbar zu machen und zu gucken, okay, das ist jetzt ein sehr verletzter kindlicher Anteil, der sehr trotzig oder wütend oder ablehnend oder wie auch immer um die Ecke kommt. Und was braucht es jetzt, das zu sortieren, damit das zu Hause nicht passiert? Weil wenn du mit deinem 8-jährigen Ich zu Hause sitzt und beleidigt bist oder hochgradig frustriert, ja, was bedeutet denn das dann für die 13-jährige Tochter oder den 11-jährigen Sohn?
Ja, und dass man, ich finde, da tatsächlich die Arbeit mit dem Ausstellungsbrett so wertvoll, weil häufig ist ja passiert, dass das auch so aufgestellt wird, dass die Kinder tatsächlich dazwischen stehen, zwischen den Eltern.
Ja.
Was ja eben für so Bilder, in denen du gerade gesprochen hast, ne, sich gegenseitig zu beschießen, auch bedeutet, dass die Kinder das alles abkriegen.
Genau.
Und das ist ja das, was eigentlich auch bei sehr vielen ja der Wunsch ist, dass das vermieden wird. Dass die Kinder nicht die Leidtragenden sind, wenn die Eltern sich trennen.
Da sagte mir mal ein Klient, da habe ich gesagt, ja, wenn du schießt, musst du schon besonders gut zielen können. Ne? Was machst du, wenn ein Kind sich schützend vor die Mutter stellt und hast geschossen. Und dann hat er gesagt, ja, ich schieß nicht, ich werf nur mit Dreck. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber wenn du eine Matschkugel rüberwirfst, dann werden deine Kinder auch dreckig. Mhm. Also es gibt kein Szenario, in dem der eine Elternteil den anderen irgendwie versucht anzugreifen und sich einbildet, die Kinder würden nichts abkriegen.
Mhm. Ist genauso ja auch mit sich einzubilden, die Kinder würden nichts mitkriegen.
Genau.
So, also es ist auch, habe ich sowohl hier als auch in der Familienberatung und auch früher bei meiner Tätigkeit beim Jugendamt etwas, was sich wie so ein roter Faden durchzieht. Kinder kriegen es immer mit. Sie sind nicht dumm.
Was?
Nee.
Mist.
Tatsächlich nicht. Und das ist was ich bin, also es ist auch nachvollziehbar, was so oft auch dann in Konflikten eben unterschätzt wird, ne? Dass Eltern oft denken, ja, wir streiten uns ja nicht direkt vor den Kindern, also kriegen sie es nicht mit.
Ja, da schüttel ich nur mit dem Kopf. ich denke dann immer darüber nach, jeder Mensch hat eine Mama und einen Papa. Und Elisa und Per in unserem Beispiel sind die Eltern von Tochter und Sohn.
Den haben wir keine Namen gegeben.
Genau. Und ich bleibe jetzt mal bei einer Person, bei der Tochter, ja? Die wird ihr ganzes Leben lang nur Elisa als Mama haben und ihr ganzes Leben lang nur Per. Das bedeutet nicht, dass da nicht noch tolle Partner oder Partnerinnen dazukommen können, aber das ist erstmal sozusagen die Grundlage. Und was wäre es fatal, finde ich schon, für sie, wenn sie sich entscheiden müsste dazwischen oder wenn der Krieg, den die beiden da oben miteinander führen, dazu führt, dass sie Partei ergreift und dadurch einen Elternteil verliert, emotional. Oder sich distanziert, um sich zu schützen oder was auch immer.
Oder also überhaupt das Gefühl haben muss, sie muss sich zwischen den beiden entscheiden.
Man nimmt den Kindern so unglaublich viel, wenn man seinen Kram da oben auf dieser Erwachsenenebene nicht regelt, weil... Also ich habe das Eltern letztens hier erklärt in einem anderen Kontext, aber ich habe zu denen gesagt, das ist so ein bisschen wie, als wäre Verantwortung wie so ein bunter Gummiball, mit dem man die ganze Zeit spielt. Und entweder haben wir Erwachsenen den und hantieren die ganze Zeit damit und in dem Moment, wo wir den fallen lassen, werden sofort die Kinder kommen und den auffangen. Mhm. Also die fragen gar nicht, ob. Und die werden auch nicht sagen, mache ich nicht, weil am Ende des Tages wollen die ja, dass es uns gut geht. Also uns Eltern. Weil deren Überleben davon abhängt.
Und ich finde dabei auch wichtig, dass man so diese Verantwortungsebenen klar trennt. Mhm. Na, so die Kinder frühestmöglich mit ins Boot zu holen und kindgerecht, altersentsprechend darüber aufzuklären und die von der Verantwortung, die sie sowieso in irgendeiner Form spüren werden, freizusprechen und zu sagen, das ist eine Sache zwischen Mama und Papa. Es ist unser Thema, es ist unsere Trennung und das läuft auf unserer Erwachsenenebene. Da habt ihr Kinder keine Schuld und keine Verantwortung.
Genau.
Also diese Ebenen sehr klar zu trennen. Und was ich auch unheimlich wichtig bei dem Thema finde, ist, was auch häufiger mal vergessen wird, dass sich ganz, ganz viel verändern wird und es wird nicht so bleiben, wie es war. Es ist ja auch
ehrlich
was,
ist damit, ne?
Genau, dass man Raum auch für diese Veränderung schafft, weil oft passiert ja dieses und das bleibt so, wie es ist.
Ja, nee.
Das ist, ändert sich für, vor allem für die Kinder, verändert sich ungefähr alles. Und ich finde, das darf man auch ernst nehmen und würdigen, dass das so ist und dass das eine Herausforderung ist, dass das schwer ist.
Ja, dass es für alle eine große Veränderung jetzt bedeutet und dass es heißt, dass wir ganz viel miteinander im Kontakt sein müssen.
Ja.
Wir dürfen über alles reden, alle Gefühle dürfen sein, alle Perspektiven dürfen sein. Und da erlebe ich manchmal, dass der Schmerz bei einem Kind, der kann ja auch groß sein.
Mhm.
Das ist ja auch nachvollziehbar, das macht, kann ja auch Angst machen.
Mhm.
Manche, muss man auch sagen, manche Kinder sind ja auch ein bisschen erleichtert erstmal.
Ja.
Aber es gibt ja auch Kinder, für die ist das, da geht erstmal was kaputt.
Mhm.
Und das macht Angst. Und das schlechte Gewissen, in Anführungsstrichen, eines Elternteils oder vielleicht auch beider Elternteile sorgt dann manchmal dafür, dass das Gefühl des Kindes nicht sein darf.
Mhm.
Sie dann sagen, ja, ist aber doch gar nicht so schlimm und musst du jetzt nicht weinen oder so, wir machen das schon.
Mhm.
Und da sage ich immer, sprich dem Kind das Gefühl nicht ab.
Ja.
Das darf etwas ganz traurig finden, wo du vielleicht in deiner Trauer schon durch bist.
Mhm.
So, du beschäftigst dich als Elternteil vielleicht schon sehr viel länger damit, dass du dich eigentlich trennen möchtest, ohne dass das für die Kinder denkbar gewesen wäre vielleicht. Ne? Eine häufige Frage, die wir bekommen, ist, wie sagt man es den Kindern?
Mhm.
Jetzt hast du gerade gesagt, früh und transparent.
Mhm.
Noch was?
Altersentsprechend. Also ich würde in der Sprache immer darauf achten, dass die Kinder das auch richtig verstehen.
Mhm.
Kommt natürlich auch immer drauf an, was so auch mit Hintergrund der Trennung ist.
Mhm.
Na, ich würde jetzt nicht immer sagen, die Kinder müssen jedes kleinste Detail wissen. Aber so, dass sie das Essentielle, wie zum Beispiel, dass die Eltern sich trennen, wenn das feststeht. Also ich würde auch vorher dafür sorgen, dass man auf der Paarebene eine Klarheit hat,
mhm.
dass beide Eltern das Gleiche erzählen
mhm.
und nicht Mama erzählt so und Papa erzählt es anders. Ich würde dazu raten oder finde es wünschenswert, Schuldzuweisung daraus zu lassen, so gut es geht. Und vor allem erstmal die Aufgabe anzunehmen, den Kindern Raum und Platz für ihre Emotionen zu lassen und das auch mit auszuhalten, was dann da kommt.
Ich habe das letztens mit einem Paar so gemacht, die hier entschieden haben, nach wenigen Sitzungen, ich glaube nach zwei Sitzungen war das schon, dass sie sich auf jeden Fall trennen werden, haben wir so zwei Mindmaps quasi gemacht und auch so Methodenkarten, Moderationskarten, Inhalte sozusagen geschrieben und haben so geguckt, in welche Bubble sozusagen, was muss mit den Kindern besprochen werden und womit haben die Kinder nichts zu tun und haben das dann so visuell sozusagen sortiert und das Gespräch so vorbereitet, um zu gucken, okay, muss das Kind wissen, wie die Emotionen der Eltern explizit gerade aussehen? Muss das Kind wissen, wie oft die Mutter sich nicht gesehen gefühlt hat oder der Vater das Gefühl hatte, er findet gar nicht mehr statt oder wie auch immer? Das haben wir alles sehr gut auseinandernehmen können und dann haben die, so wie habe ich es zumindest im Nachgang gehört, auch wirklich ein gutes Gespräch führen können. Aber das würde ich Paaren immer raten, vorher miteinander oder ehemaligen Paaren in dem Fall zu besprechen, okay, was ist wirklich relevant für unsere Kinder? Und zwar unter der Überschrift, sie haben nur ein paar Eltern.
Mhm.
Was müssen sie wissen, ohne dass daraus ein Loyalitätskonflikt entsteht.
Mhm.
Und was ich auch wichtig finde, ist, also das eine ist noch, es gibt unheimlich gute Bücher, wenn die Kinder klein sind, das auch darüber vielleicht mal so reinzuholen thematisch. Was ich wichtig finde, ist, die Kinder kommen lassen, also den Kindern ein Gesprächsangebot zu machen und zu sagen, hey, es wird sich jetzt hier viel verändern, das weiß ich und ich kann mir vorstellen, dass dir das Angst macht. Für mich ist das auch verunsichernd. Ich habe auch manchmal Angst. Aber wir können über alles reden, du darfst jederzeit kommen und selber die Kinder aber nicht so zu überladen.
Mhm.
Also diese Gespräche nicht so rauszufordern, weil die Kinder, ich erlebe das manchmal zum Beispiel in der Frühförderung, habe ich das manchmal erlebt, wenn ich mit Eltern gesprochen habe, dass wenn das Thema denen zu viel wird, dann gehen die.
Mhm.
Und dann wollten die Eltern manchmal, nee, wir besprechen doch gar nicht, habe ich immer gesagt, nee, lass sie ziehen. Wenn die wieder Kapazität haben, kommen die von alleine. Kinder haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was sie gerade können und was nicht.
Ja.
Und wenn die was wissen wollen oder wenn die das Bedürfnis haben zu reden, dann kommen die. Und da kann man ja auch dieses norwegische Modell ganz gut nehmen. Ich weiß nicht, ob wir in der Folge schon mal darüber gesprochen haben. Ich habe vor kurzem nämlich mit einem Paar darüber gesprochen. Nicht zum Thema Trennung, aber zu was anderem. Jeden Abend zu sagen, zum Beispiel von 6:30 bis 6:40 oder bis 6:45 oder wann auch immer es reinpasst, aber zu einer festen, ritualhaften Zeit zu sagen, das ist unser Sorgenfenster.
Mhm.
Da darf alles sein, es wird nicht diskutiert, es werden keine komischen Lösungen gesucht oder so, sondern alle Gefühle dürfen sein. Du darfst alles scheiße oder doof oder toll oder was auch immer finden, um sozusagen den emotionalen Teil rauszulassen, bevor man in die Nacht geht.
Mhm.
Und das finde ich zum Thema Trennung auch schön.
Mhm. Und das nimmt so dieses von alles wird gut weg,
genau.
Ne, was ja oft gerade Eltern auch als Gefühl haben, gerade in Trennung, dass sie denken, die müssen den Kindern irgendwie das mitgeben, es wird alles wieder gut. Aber das Familienleben in dem Fall für die Kinder wird ja nicht wieder, da wird nicht wieder alles gut. Also es wird bestimmt auch gut und anders und kann sich auch ein gutes Szenario draus entwickeln. Aber oft ist ja so dieser Impuls auch so ein bisschen eine Reaktion aus dem schlechten Gewissen heraus.
Ja, aber das sehe ich tatsächlich noch ein bisschen anders. Oder vielleicht meinen wir auch das Gleiche, aber ich finde, alles wird gut oder es ist alles gut geworden, ist ja etwas, was dir auch keiner sagen kann. Das ist ja nur etwas, was man aus sich selber heraus empfinden kann.
Mhm.
Und man kann ja den Kindern sagen, es wird sich verändern und das muss nicht schlechter sein. Es wird anders.
Genau.
Und das kann ja trotzdem bedeuten, dass das Kind irgendwann mal merkt und es ist alles gut geworden.
Mhm.
Es ist anders, aber es ist auch gut.
Genau. Aber das, was ich, also worauf ich mich bezogen habe, ist so dieses Versprechen, was dann oft kommt.
Ja, genau. Es darf
nicht aushalten können, dass es den Kindern jetzt dann damit schlecht geht.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Genau. Wir haben uns ja heute als Abschlussfrage keine Frage oder wollen keine Frage ziehen, sondern nehmen mal eine Frage passend zur Folge. Das ist die Frage, was ist der eine Satz, den du Eltern in dieser Situation mitgeben möchtest?
Boah, ich habe den gerade schon hier liegen gesehen und gedacht, ein Satz, das fällt mir immer schwer. Ich glaube, ich würde nochmal appellieren daran, sich reinzufühlen in das Alter der eigenen Kinder und zu sagen, was hättest du gebraucht? Mhm. Fühl dich mal rein, wie ging es dir in dem Alter? Und welche Form von erwachsenem, sicheren Elternteil hättest du gebraucht und sei die Person?
Mhm. Ja. Ich hänge so ein bisschen bei dem Satz, lasst euren Paarkonflikt auf der Paarebene.
Im Paarraum.
Genau. Und nicht auf der Familienebene, wo die Kinder dazwischen stehen. Und seht eure Kinder. Das finde ich.
Ja, und das muss ich leider auch noch mal eben sagen, instrumentalisiert sie nicht.
Mhm.
Weil den Preis zahlen einfach immer die Kinder.
Ja.
Ja, es war wieder eine schöne Folge mit dir.
Danke gleichfalls.
Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da immer drüber. Ihr dürft natürlich auch Mails schreiben oder uns bei Instagram kontaktieren.
Sehr gerne.
Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.